Du stehst auf dem schmalen Kraterrand von Anak Krakatau. Deine Füße sinken sanft in den lockeren schwarzen Ascheboden. Ein milder Wind trägt winzige Salzpartikel mit sich. Vor dir wogt das Meer leise. Einst war es Teil eines gewaltigen Vulkankessels. Alles, was du siehst, ist von üppigem Grün bedeckt. Doch unter diesem Teppich aus Farnen und Dschungelpalmwipfeln verbirgt sich eine Geschichte, die in wenigen Sekunden den Lauf der Welt veränderte. Hallo und herzlich willkommen beim Off the Path Daily Podcast. Ich bin Sebastian Canaves und lade dich ein, heute mit mir zurückzureisen in den Spätsommer des Jahres 1883. Während du jetzt hier stehst, bist du zugleich Teil eines lebendigen Mahnmals. Anak Krakatau, die Kinderinsel, die aus dem Schlussakkord jenes Infernos hervorgegangen ist. Es war Anfang August 1883, als Krakatau tief unter seiner Oberfläche begann, Unruhe zu zeigen. Fischer, die in den Gewässern um die Insel kreuzten, berichteten von seltsam verfärbtem Wasser und einem beißenden Geruch in der Luft. Doch erst am 20. August stieg eine gewaltige Rauchwolke auf, die binnen Stunden kilometerweit zu sehen war. Der Vulkan blies Aschepartikel in die Stratosphäre. Eine Vorwarnung, doch die Menschen auf Java und Sumatra ahnten nicht, wie groß die Katastrophe werden wird. Mitte August, in den Dörfern entlang der Küste Javas, bemerkt man, dass die Sonne rasch verblasste, als läge ein undurchdringlicher Schleier über ihr. In Batavia, dem heutigen Jakarta, sanken die Temperaturen merklich und die Hafenarbeiter mussten ihre Schichten früher beenden, weil der Tag ins Zwielicht getaucht schien. Diese Phase der Unruhe dauerte bis zum 25. August, als die Erde unter Krakatau mit dumpfen Donnerschlägen bebte und die Luft vor Schwefeldunst vibrieren schien. Dann, am 26. August 1883, setzte um etwa 10 Uhr vormittags der Moment der Wahrheit ein. Die Eruption erreichte ihre größte Kraftstufe, ein Volcanic Explosivity Index von 6. Das heißt, der Vulkan spuckte rund 18 Kubikkilometer pyroklastisches Material in die Luft. In wenigen Augenblicken stieg die Aschewolke bis in eine Höhe von über 40 Kilometern empor. Du kannst dir vorstellen, dass diese Explosion nicht einfach nur laut war. Der Knall, der den Krater aufsprengte, wurde noch in mehr als 2000 Kilometern Entfernung wahrgenommen. Die Druckwelle raste dreimal um den Globus, prallte an den Kontinenten ab und kehrte zurück. Selbst in Sri Lanka spürten Soldaten den Druck dieser Welle so heftig, dass sie zu Boden gedrückt wurden. Wenn du in diesem Moment in einem der Dörfer an Javas Küste gestanden hättest, hättest du ein ohrenbetäubendes Dröhnen vernommen, gefolgt von einem Bodenbeben, das sich anfühlte, als würde die Erde selbst aufreißen. Kurz darauf formierten sich Tsunamis, die Höhen von bis zu 36 Meter erreichten. Diese Wellen fegten binnen Minuten über die Küsten Javas und Sumatras hinweg, rissen Häuser in Stücke und verschlangen Menschen, die keine Chance zur Flucht hatten. Innerhalb weniger Stunden starben allein durch die Flutwellen mehr als 36.000 Menschen. Ganze Fischerdörfer verschwanden, ihre Behausungen unter meterdicken Ascheschichten begraben, ihre Überreste vom Meer davongeschwemmt. In den Chroniken, die Überlebende später verfassten, heißt es, man habe nach dem Tsunami eine dichte, schwefelhaltige Stille wahrgenommen, die sich wie ein bleierner Mantel über die verbrannte Landschaft legte. Während in der Region das Chaos tobte, wirkte die Eruption bereits in der Atmosphäre weiter. Die Aschepartikel und Schwefeldioxid stiegen höher, als irgendein Ballon damals fliegen konnte. Mehrere Tage lang herrschte dichter Ascheregen. Die Sonne war nur noch ein blasses Lichtauge am Himmel. In den 2 Wochen nach dem Großereignis sanken die Temperaturen in den umliegenden Küstenregionen um mehrere Grad, weil so viel Sonnenlicht reflektiert wurde. Hier enden die direkten Folgen am Ort. Doch zugleich beginnt ein Kapitel, das uns zeigt, wie eng unsere Welt damals schon vernetzt war. Doch bevor wir weiterreisen, eine kurze Unterbrechung, die diesen Podcast jeden Tag kostenlos ermöglicht. Also vielen Dank, dass du den Podcast hörst, dir die Werbung auch anhörst und natürlich auch, dass du ihn abonniert hast. Falls du das noch nicht gemacht haben solltest, wäre jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Sag mir mal bitte, ob du das kennst. Wenn du auf Reisen bist, dann lernst du immer die coolsten Leute kennen und bildest in kürzester Zeit enge Freundschaften. Oftmals bei Aktivitäten, die ihr vielleicht gebucht habt oder auf Ausflügen in der Natur. Das gemeinsame Interesse und das Erlebte schweißt zusammen und man hat das Gefühl, sich lange zu kennen. So geht es mir immer auf meinen Gruppenreisen. Wir starten immer direkt ins Abenteuer und ich feiere es jedes Mal ab, wenn innerhalb weniger Stunden aus Fremden eine richtig tolle Gruppe wird. Noch mehr, wenn diese Teilnehmer danach richtig zu Freunden werden und auch nach der Reise Kontakt haben. Und seit Jahren überlege ich, wie ich diese Menschen, die so ticken, die weltoffen und abenteuerlich sind, zusammenbringen kann. Und ich glaube, ich habe nun endlich den Ort und den Rahmen dafür gefunden. Vom 12. bis 14. Juni 2026 in Lehrbach im Oberharz habe ich einen ganzen Platz gemietet mit Zeltplätzen, Stellplätzen und Tinyhäusern. Ich habe viele regionale Partner gefunden, die verschiedene abenteuerliche Aktivitäten anbieten werden. Packraften, Gravelbiken, Wandern, Workshops und viel mehr. Und es wird gutes Essen und guten Kaffee natürlich geben. Die Tickets und Plätze sind begrenzt und einige sogar schon fast ausverkauft. Wenn du dich jetzt aber angesprochen fühlst, würde ich mich mega freuen, wenn du dir ein Ticket sicherst und wir uns im Juni 2026 im Harz sehen. Wie gesagt, 12. bis 14. Juni, das ist freitags bis sonntags, in Lehrbach im Oberharz. Alle Tickets und weitere Infos findest du unter www.offthepath.com/festival. Während auf Java das Chaos tobte, wie man sich vorstellen kann, richten wir den Blick auf das globale Naturschauspiel. Ende August 1883 wanderten die feinsten Aschepartikel in Windströmen um den Erdball. Schon Anfang September wirkten die Himmelsfarben in Europa seltsam verändert. In London versammelte sich William Ashcroft jeden Abend vor seinem Pastelltisch, um festzuhalten, wie der Horizont in unwirkliche Töne tauchte. Er beschrieb den Himmel als eine brodelnde Flut aus Purpur und tiefem Magenta, die sich wie ein loderndes Band über die Dächer spannte und die Straßen in schemenhaftes Zwielicht tauchte. In seinen Skizzen, die übermittelt worden sind, vermittelt jeder Strich das Flimmern jener Abende, wenn die Sonne schon gegen Mittag nicht mehr goldgelb, sondern stumpf orange glühte, als sei die Stadt einem Jahrmarkt beschenkt, dessen Lichter nie ganz verlöschen. Am anderen Ende der Welt in San Francisco wirkte der Himmel einige Tage später gemächlich stiller, aber nicht weniger fremd. Dort glitt die Sonne am 11. September langsam in einen weichen Korallenrot, das sich hinter den Hügeln sammelte. Anders als in London war das Rot hier gedämpfter, eher wie ein sanftes Leuchten, das die Wolkenränder vergoldete und keine kantigen Purpurzacken bildete. Stattdessen breiteten sich ringsum verschwommene Streifen aus Kupfer und Zinnober aus, als hätte jemand die Luft in pastelligen Schichten bemalt. Das hört sich jetzt natürlich sehr abstrakt an, aber so hat man das damals beschrieben. In dieser pazifischen Abenddämmerung wirkte alles ruhiger, die Konturen weich gezeichnet, während in London dieselbe Asche die Farbe schroff und kontrastreich inszenierte. So zeigten sich auf der Nordhalbkugel im Spätherbst 1883 Himmelsbilder, die je nach Lichtwinkel und Atmosphäre überall anders leuchteten. Mal wie ein Feuerwerk aus grellem Magenta, mal wie ein leiser korallener Atem über dem Meer. Du siehst, während in Java die Erde bebte, entstand anderthalb Erdumrundungen entfernt ein globales Farbenmeer. Aber nicht nur Maler waren fasziniert, auch Musiker spürten das Nachbeben. Camille Saint-Saëns in Paris soll nach eigenen Tagebuchaufzeichnungen ab Herbst 1883 seine Klaviertrios so umgeschrieben haben, dass er dröhnende Basspassagen einfügte, um das dumpfe Grollen im Hintergrund nachzuzeichnen. In den USA, in New York und Boston, improvisierten Pianisten in Straßenkonzerten endlos langsame, hallende Akkorde, weil die Menschen das Unbehagen in der Luft in Töne übersetzen wollten. Und in Indonesien, dort, wo noch Reste jener Explosion in der Luft lagen, änderten Gamelan-Komponisten ihre Rhythmen. Sie verlangsamten einige Schlagmuster, sodass das Spiel an einem schweren Totentanz erinnerte, ein kollektives Innehalten vor dem Neubeginn. Nun, du fragst dich vielleicht, was hinterließ dieses Spektakel langfristig? Unmittelbar nach der Eruption versank der zentrale Krater von Krakatau. Statt des uralten Vulkankegels klaffte eine riesige Caldera im Meer, so breit, dass Schiffe hindurchfahren konnten. Doch etwa ab 1927 begann Anak Krakatau zu erstehen. Die Kinderinsel wuchs langsam aus dem Meer. Ein Mahnmal neuen Lebens. 1960 erreichte sie erstmalig 324 Meter Höhe. Während der Wiederaufbau in der Region anfing, legten Geologen und Archäologen Zeugnisse frei. Im Jahr 2004 entdeckten Teams die Überreste eines versunkenen Fischerdorfes im Sediment um die Caldera herum. Perfekt konserviert, nahezu wie ein tropisches Pompeji. Sie fanden verkohlte Holzreste, Angelhaken und Schmuckstücke, die stumm erzählten, wer dort gelebt hatte. Auch heute spürst du noch, wenn du über Anak Krakatau wanderst, wie fragil und zugleich unerschütterlich das Leben ist. Hier unten an der Küste tauchen in Perioden starker Eruptionen Rauchwolken auf und die Erde bebt gelegentlich unter deinen Sohlen. Gleichzeitig siehst du, wie die Natur sich alles zurückerobert. Kokospalmen, Farne und Gras durchdringen den Vulkanstaub und kleine Meeresvögel nisten in den Klüften der jungen Lavaschichten. Wenn du das nächste Mal die Sonne in einen spektakulären Abendrot taucht, denk dran, dieses Licht könnte ein Echo jener Asche sein, die vor hunderten Jahren in der Stratosphäre schwebte. Dann weißt du, wie eng unsere Welt verbunden ist. Ein Ereignis an einer winzigen Insel im Indischen Ozean ließ Farben über Kontinente tanzen.